Stell dir vor, du sitzt in einem Flugzeug, sitzt startklar angeschnallt und der Pilot begrüßt alle ganz herzlich und sagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden in den nächsten paar Minuten abheben. Ich muss Ihnen aber gestehen, ich habe keine Ahnung, woher das die Reise geht. Ja, vielleicht würdet ihr zuerst lachen und dann würde es euch vielleicht ein bisschen geschmauch werden und würdet wahrscheinlich denken, der hat seine Sache nicht recht gemacht. Oder der hat keine Ahnung, wo das Ziel hergeht. Und das, was manchmal, oder das, was bei dem Pilot jetzt so dargestellt worden ist, habe ich meist das Gefühl, ist bei uns so in Bezug aufs Geld. Wir verdienen Geld, wir heben Geld ab und wir geben Geld aus und wir haben keine Ahnung, wo das Geld hergeht. Kein Plan. Es ist einfach, Ende Monat kommt es und Anfang des Monats ist es schon wieder fort, oder? Kein Plan, kein Ziel, keine Richtung. Und die Bibel redet enorm viel vom Geld, das haben wir schon festgestellt. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns mal diesen Sonntag und den Sonntag in zwei Wochen darüber Gedanken machen, was für einen Plan haben wir mit unserem Geld? Haben wir überhaupt einen Plan? Oder ist das einfach so ein bisschen alles im Zufall überlassen? Warum ist das wichtig? Ich möchte ganz kurz vier Punkte nennen. Zum einen, weil Geld für Gott eine grosse Rolle spielt. Ich habe gesagt, ich glaube, etwa 6'000 Stellen, bin ich jetzt falsch, nein, 2'000 Stellen, ich habe es mal am Anfang der Predigt gesagt, etwa 2'000 Stellen in der Bibel reden über Geld, über Besitz verwalten und so weiter. Eine enorme Fülle. Denn Geld haben wir uns ganz persönlich zu tun, es ist oft eine Herzensangelegenheit. Geld hat aber auch Bedeutung für die Ewigkeit, sehen wir heute noch etwas davon. Und Geld hat natürlich ganz praktisch mit unserem Alltag zu tun. Ist ja klar, oder? Wir haben jeden Tag Geld in der Hand und machen etwas damit. Nun, in der Kultur geht man mit Geld oft so um. Man verdient zuerst das Geld, dann lebt man und genießt, dann zahlt man vielleicht die Hypotheken zurück, dann spart man vielleicht noch etwas und am Schluss gibt man noch etwas. Ich glaube, in unserer Kultur ist das oft die Haltung, die wir haben. Ich glaube, die biblische Haltung sieht ein bisschen anders aus. Es fängt wieder an mit Verdienen. Und dann, glaube ich, kommen wir schon zu dem Punkt zum Gehen. Dann sparen. Zurückzahlen auf Hypotheken. Ich glaube, Konsumkredit, das ist ein Unding. Da machen wir uns nur ziemlich viele Probleme. Eine Hypothek, ein Haus kaufen, das kann man nicht. Aber alles andere, glaube ich, müssen wir zuerst sparen und dann geben wir es aus. Und am Schluss kommen wir noch die Lebenskosten und das Geniessen. Wenn wir es so machen wie die kulturelle Abfolge, dann fällt etwas auf, dann nimmt das Geld nach unten immer mehr ab. Und am Schluss, wenn es ums Gehen geht, dann ist meistens vielleicht schon nicht mehr viel übrig. Ja, ist klar, oder? Man lebt, man braucht und am Schluss ist auch nicht mehr viel übrig. Aber ich glaube, wenn wir die biblische Variante leben, dann kommt Gottes Reich nicht zu kurz. Und darauf stehen auch gewaltige Verheißungen. Wir werden heute zwei Sachen zusammen anschauen, nämlich Geld verdienen und Geld spenden. Oder geben, oder wie wir es dann auch immer bezeichnen wollen. Und in zwei Wochen wollen wir über das Leben geniessen nachdenken. Die Lebenskosten, Geld zurückzahlen und Geld sparen. Aber jetzt gehen wir mal in das rein. Geld verdienen. Und dazu möchte ich aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, vorlesen. Ich werde das nur kurz anschneiden. Ich denke, der Text ist so selbstsprechend, aber ein paar wichtige Sachen möchte ich herausheben. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 22 bis Kapitel 4, 1. Da heißt es, ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer ihr eure Arbeit oder worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus dem Herrn. Denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen, den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Genau, bist du hier mal. Natürlich, wir sind keine Sklaven mehr. Das ist schon so, oder? Und gleich vieles sieht schon noch sklavenmässig aus, oder? Also, ich weiss nicht, wer von euch würde so viel arbeiten und genau das machen, was er muss, wenn es nicht auch ums Geld ging. Also wenn du finanziell völlig unabhängig wärst, würdest du dann genau die Arbeit machen und genau so viele Stunden arbeiten, wie du jetzt das machst. Ich vermute, wir sind da noch immer auch in einem System versklavt. Wir müssen einfach Geld verdienen, wir brauchen das zum Leben. Und darum, glaube ich, können wir durchaus ein paar Prinzipien auf uns übertragen, von dem, was wir hier lesen. Ich denke zum Beispiel, was gesagt wird, ist Arbeit ethisch. Es heisst, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Also wir sollen das Wohl von der Firma suchen. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir einfach unser Geld verdienen, sondern wir dienen etwas Grösserem, in einer Firma, die etwas produziert. Und wo ganz viele Menschen davon auch abhängig sind und versorgt werden. Und wenn ich von ethischer Arbeitshaltung rede, dann hat das auch mit dem zu tun. Es heisst im Text, tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen, gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen. Ich fasse das so ganz kurz zusammen. Schaff flüssig, schafft mit einem aufrichtigen Herz. Und nicht einfach nur, wenn man dich beobachtet oder sieht, wenn der Chef gerade anwesend ist, sondern auch, wenn er abwesend ist. Im Arbeitgeber wird gesagt, ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Also auch die andere Seite, oder? Der Arbeitgeber. Ich habe mal in einem Betrieb geschafft mit etwa 100 Mitarbeitern. Und der Chef ist, also der Seniorchef ist jeden Freitag durch die ganze Firma gelaufen und ist immer wieder zu einzelnen Arbeitern gegangen und hat sie gefragt nach ihrem Wohlergehen. Wie es am Arbeitsplatz läuft, wie es in der Familie läuft. Und das war gewaltig. Das hat eine unheimliche Motivation ausgelöst bei den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter haben gemerkt, wir sind nicht einfach nur Maschinen, wir sind Menschen, die wahrgenommen werden. Das so ganz kurz zu diesen Vers. Eine zweite Sache, die ausgesagt wird, da möchte ich jetzt länger verweilen, ist Arbeiten für Gott. Wir lesen, worin auch immer eure Arbeit besteht. Also egal, was du machst, tu sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Bist du dir bewusst, dass du letztlich nicht für deine Firma schaffst, dass du letztlich nicht für das Geld, das du Ende Monat kriegst, schaffst, oder für deine Familie, dass sie wieder saubere Kleider haben, oder was auch immer ist? Oder du gehst auch nicht für den Lehrer in die Schule oder ins Studium. Sondern letztlich dienst du nicht Menschen, sondern Gott. Ich finde das ein ganz wichtiger und faszinierender Gedanke. Also wenn Gott unser oberster Arbeitgeber ist, dann bekommt unsere Arbeit eine andere Dimension. Eine andere Gewichtung, einen anderen Stellenwert. Arbeit wird dann zum Gottesdienst. Und ich frage euch jetzt einmal, wann habt ihr Gottesdienst? Jetzt, wenn ihr da sitzt. Also der Einzige, der im Moment Gottesdienst macht, sind die dahinter beim Kids-Treff und ich. Oder? Ich mache Gottesdienst. Und vorher haben ein paar gesungen, die haben Gottesdienst gemacht. Aber ihr sitzt ja nur da. Wann ist euer Gottesdienst? Vom Montag bis am Samstag. Das ist Gottesdienst. Das ist euer Gottesdienst. Heute dient Gott euch. Insofern haben wir schon Gottesdienst. Aber Gott dient euch. Ihr dürft einfach da sitzen, hängen und geniessen. Aber vom Montag bis am Samstag, beim Windeln wechseln, wenn es stinkt, Gottesdienst. In der Schule, wenn der Lehrer stresst, Gottesdienst. Am Arbeitsplatz, beim Putzen, Gottesdienst. Weil Gott unser oberster Arbeitgeber ist, bekommt Arbeit einen anderen Sinn. Es wird zum Gottesdienst. Und es gibt der Arbeit eine neue Würde. Das gibt der Arbeit einen Sinn. Das gibt der Arbeit eine tiefere Befriedigung. Also wenn du einfach nur denkst, schon wieder Windeln wechseln. Ich bin müde, ich mag nicht. Ich möchte dich bitten, nimm das mit. Montag bis Samstag lebst du Gottesdienst. Und es wird noch mehr gesagt zu dem Gottesdienst. Gott wird unsere irdische Arbeit belohnen. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält, darum dient ihm Christus dem Herrn. Also die Motivation zum Geschaffen ist Gottesdienst, das gibt eine Belohnung. Dein Gottesdienst vom Montag bis Samstag, das wird einmal belohnt. Es steht in der Bibel. Für deine tägliche Arbeit verheißt Gott einen Lohn. Und dann spielt es keine Rolle, ob du Hausfrau bist, oder ob du Bankdirektor bist, oder ob du Kinder wickelst, oder Kinder unterrichtest, oder was immer du machst. Das spielt keine Rolle. Es zählt deine Arbeitshaltung. Erkennst du es als Gottesdienst? Ich finde das gewaltig. Ich finde das so etwas Geniales. Also du musst nicht denken, ich muss Missionar werden, weil dann ist mein Lohn ein bisschen besser im Himmel. Nein, Montag bis Samstag machst du Gottesdienst. Es wird belohnt mit dem himmlischen Erbe. Das ist eine Wahnsinnsaussage. Ich denke, das himmlische Erbe ist letztendlich das Heil. Und ich glaube nicht, dass wir das Heil verdienen mit dem, was wir schaffen, vom Montag bis zum Samstag. Wir werden durch Jesus Christus erlöst und errettet. Wir werden durch Jesus Christus ein Kind von Gott. Und Jesus schenkt uns Heil. Aber unsere Arbeitshaltung bringt etwas von dem zum Ausdruck. Zeigt, wir sind Kinder von Gott. Und ich glaube, dein Arbeitgeber merkt, wenn du ein Kind von Gott bist und wenn du am Morgen, am Montag am Morgen in die Firma kommst und dir bewusst bist, das ist Gottesdienst. Wenn du in der Schule sitzt und dir bewusst bist, das ist Gottesdienst. Das macht zwar nicht immer Spass, aber es ist Gottesdienst. Ich möchte das Fazit vom Schaffen ziehen. Egal, ob du für Geld schaffst oder ehrenamtlich oder einfach was muss gemacht sein. Erstens, Gott ist dein Arbeitgeber. Vergiss das nie. Gott ist dein Arbeitgeber. Das ist eine gewaltige Sache. Zweitens, Arbeit ist Gottesdienst. Heute dient Gott dir, am Sonntag dient Gott dir. Aber Arbeit, das ist dein Gottesdienst. Denn Arbeit ist ein Segen, und nicht ein Fluch. Schon die ersten Menschen, schon vor dem Sündenfall, hätten sie arbeiten müssen. Arbeit ist ein Segen. Was verflucht ist, ist der Boden. Oder? Die Arbeit gelingt nicht immer. Und dann merkt man manchmal, das ist verflucht. Das ist mühsam. Das ist schweißtreibend. Und Gott wird der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer für seine Arbeit, für seine Arbeitshaltung belohnen. Also denk manchmal zwischendurch daran, wenn du an der Stinke hast und wenn du nicht magst, weißt du was, auf das steht eine Belohnung. Vielleicht könnte das wieder einen Motivationsschub geben für die nächste Stunde. Gott wird die Arbeit belohnen. Als Arbeit etwas Positives, etwas Gutes, etwas, womit wir Gott dienen können. Jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen zum Thema Geben für die Ewigkeit. Ich möchte hier einen Text vorlesen. Es ist im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 6 bis 10. Und hört doch einfach mal zu. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedensten Weisen Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Säen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Geld spenden ist immer so ein heikles Thema. Ich möchte trotzdem ganz offen darüber reden, wenn ich darüber denke. Und wenn wir das einfach mal zur Kenntnis denken darüber nach. Und ihr dürft das auch anders sehen. Vielleicht hast du dich schon gefragt, und ich habe die Frage auch schon oft gestellt gekriegt, was ist eigentlich richtig? Also muss ich jetzt den Zehnten von meinem Nettoeinkommen geben? Oder muss ich den Zehnten vom Bruttoeinkommen geben? Und wie ist jetzt das eigentlich, wenn ich jetzt erbe, muss ich dann von dem auch den Zehnten geben? Und wenn ich im Lotto gönne, weißt du, ich habe jetzt gerade 1 Million im Lotto gewonnen, muss ich jetzt von dem, das ist schon noch viel, von 1 Million, oder? So, das wären, glaube ich, 100.000 Franken. Muss ich jetzt von dem den Zehnten geben? Ich beantworte die Frage in der Regel nicht. Weil die Frage, die verfehlt das Ziel völlig, wenn du mich fragst. Die verfehlt das Ziel völlig. Das ist gar nicht der Punkt. Ob vom Netto oder vom Bruttoeinkommen oder was auch immer. Ich muss mich umgekehrt fragen, wie viel brauche ich wirklich zum Leben? Aber an diese Frage denken wir noch ein bisschen weiter darüber nach. Ich glaube, was die Bibel deutlich macht, ist, wir sollen gute Verwalter sein von dem, was Gott uns zur Verfügung stellt. Und ich glaube, ein guter Verwalter, der vertraut zum einen auf Gottes Versorgen. Weil ich kann nur etwas verwalten, was ich geschenkt gekriegt habe. Und ein guter Verwalter, ja, der geht mit dem, was ihm anvertraut ist, weise und gut um. Der überlegt sich, was er macht, der macht sich einen Plan. Und gehen wir doch mal ein paar Grundsätze durch, was wir mit dem Text gelesen haben. Es heisst hier, sähe und ernte reichlich. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Also was zuerst aus dem Vers deutlich wird, ist, wir haben einmal etwas zum Säen, auch noch, wenn ihr den Vers 10 leset. Wir haben etwas zum Säen, sonst könnten wir gar nicht. Und das finde ich faszinierend. Wir müssen nicht irgendwie in unsere leeren Hosensäcke greifen und aus dem Nichts rausgehen, sondern bevor du säen kannst, versorgt dich Gott. Bevor du säen kannst, hat Gott dir gegeben. Und letztlich haben wir alles, was wir haben, von Gott. Natürlich müssen wir dafür arbeiten. Ich schweiz auch da vorne jetzt. Das gehört dazu. Aber Gesundheit, ich kann es nicht machen. Kraft, ich kann es nicht machen. Eine Arbeitsstelle, ich kann es nicht machen. Es ist ein Geschenk. Bevor du sagen kannst, hast du schon viel Geschenk gekriegt. Und dann heisst es, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Es folgt auf, es heisst nicht, wenn wir wenig säen, dann kann Gott wenig tun. Es geht um uns. Es geht nicht um Gott. Von Gott heisst es in Haggai 2, Vers 8, ihm gehört alles Silber und Gott, also Gold. Er hat eh alles, es gehört alles ihm. Also es geht um uns. Wer wenig sagt, wird wenig ernten. Wer viel sagt, wird viel ernten. Und ich mache jetzt mal eine kleine Unterscheidung, ob die stimmt, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, im Reich Gottes geht es nicht darum, dass wir spenden. Ich definiere das ganz kurz. Unter Spenden verstand ich gebe etwas von dem, was ich habe, und gebe das irgendjemandem her. Ich gebe das fort. Ich spende das noch einmal in eine gemeinnützige Organisation oder so. Das ist einfach fort. Und ich glaube, im Reich Gottes geht es um etwas anderes. Es geht um Investieren. Investieren ist anders. Ich sehe etwas und ich erwarte einen Ertrag. Beim Spenden erwarte ich nichts. Aber beim Investieren erwarte ich etwas. Und ich glaube, im Reich Gottes sollen wir nicht spenden, sondern investieren. Darum heisst es, und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Da kommt etwas zurück. Wer viel ins Reich Gottes investiert, der wird auch viel ernten. Möchtest du, dass in Ephrätiken eine Gemeinde zur Ehre Gottes gebaut werden kann? Dann wird Teilhaber. Investiere. Wenn du möchtest, dass Menschen in der Umgebung von Jesus gehören, dann wird Teilhaber. Investiere. Wenn du möchtest, dass Menschen Jesus kennenlernen, investiere. Dass die Mission vorantrieben wird. Im Ausland, in der Schweiz, wird Teilhaber, investiert, da kommt etwas zurück. Es ist einfach, ich spende etwas und das ist fort. Sei reichlich, sagt die Bibel, und du wirst viel ernten. Wenn du erleben willst, wie aus Wasser Wein wird, dann investier in Gottes Reich. Geld, das vergänglich ist, wird zu etwas Bleibendem. Also, geben heisst nicht spenden, sondern investieren. Das ist für mich ganz ein wichtiger Gedanke. Das gibt bei mir eine ganz andere Motivation. Da kommt eine Freude auf. Ich investiere gern. Wenn ich damit rechnen kann, da kommt etwas zurück. Die Bibel sagt noch mehr. Die Bibel sagt, gib fröhlich. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll dann den Betrag ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich bin überzeugt, dass der Mensch, der durch Jesus Christus Vergebung erfahren hat, der erlebt hat, wie seine Schulden getilgt worden sind, seine Sünden, möchte, dass andere Menschen die gute Nachricht hören. Und ich glaube, der ist bereit, vieles zu geben und zu tun, dass Menschen gerettet werden. Persönlicher Einsatz, Einsatz von Zeit, Einsatz von Geld und so weiter. Oder aus einer fröhlichen Herzenshaltung heraus. Nicht, weil wir gezwungen sind, zu investieren. Sondern, wie wir so beschenkt sind. Und das heisst, es soll jeder selber entscheiden, wie viel er geben möchte. Und ich glaube, dass die Bibel uns da gewisse Anhaltspunkte gibt. Weil die Frage kommt dann gleich immer wieder. Ja, wie viel soll ich denn geben? Die Frage haben wir ja, oder? Was ist denn sinnvoll? Was ist gut? Und ich lese so einen Text vor aus dem Alten Testament, Malachi 3, Vers 10, vielen sehr bekannt. Das bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zum Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selbst in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Die Aussage wird im Neuen Testament bestätigt. Jesus ist einmal kritisiert worden, oder Jesus hat einmal die Pharisäer kritisiert, weil die haben so ihre Gartenkräutchen verzehntet. Die haben alles verzehntet. Eben selbst Gartenkräutchen sind es noch gegangen. Haben irgendwie ihr Meierhandli abgerissen, 10%, und irgendwie in den Tempel gebracht. Ich weiß auch nicht genau, wie sie es gemacht haben. Aber sie haben Gerechtigkeit vergessen, sagt Jesus. Und den Glauben. Und Jesus sagt am Ende von dieser Auseinandersetzung, dies sollt ihr tun, ohne das andere zu unterlassen. Also es sagt so der Pharisäer, übt Gerechtigkeit und Glauben, aber auch das andere, der Zätige. Das ist richtig, das ist gut, macht das. Ich glaube, für Nachfolger von Jesus ist der Zehnte nicht eine Frage vom Heil, sondern eine Frage von der Heiligung, von der Nachfolge, vom Gehorsam. Es ist eine Frage vom Glauben. Es heisst im Text, sie sollen den Zehnte unverkürzt, also nicht am Schluss, sondern am Anfang, in den Tempel bringen. Und die Glaubensfrage ist, glaubst du, dass du 10% kannst abgeben und du trotzdem genug haben wirst und Gott dich trotzdem versorgen wird? Der Zehntige ist eine Glaubensfrage. Glaubst du, dass Gott dich versorgt, auch wenn du zuerst dein Zehntig bist? Die Frage ist auch, wem geben wir den Zehntig? Wenn ich den Text so lese, heisst, sie sollen in den Tempel bringen. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zum Tempel. Ich glaube, übertreibt auf die heutige Zeit ist der Tempel gemeint. Das heisst auch in Galater 6, Vers 6, wer im christlichen Glauben unterwiesen wird, soll dafür seinem Lehrer von allem etwas abgeben, was zum Leben nötig ist. Und in der Gemeinde sind ja nicht nur Personalkosten von der Karin, vom Tobi, vom Dani und von mir. Es sind auch die Räume, die wir bestreiten müssen. Wir haben Jungschar, kostet etwas. Wir haben Jugendarbeit, kostet etwas. Wir haben verschiedene Sachen, die Geld kosten. Stell dir mal vor, du gehst ins Restaurant essen. Es wird wunderbar serviert. Eine Liveband spielt. Ein wunderfeines Essen, beste Qualität. Und nach dem Essen stehst du auf, gehst zum Kellner, bedankst dich, wie toll das alles war. Und du zahlst keine Rechnung und gehst. Und sagst, ich freue mich auf nächste Sonntag, komme ich wieder. Ja, was im Restaurant kein Mensch machen wird, ist für gewisse. Das Tagesgeschäft am Sonntag. Ob man gemeint, mit unseren finanziellen Gaben unterstützen, ist eine Frage von der Liebe zu der Gemeinde, ist eine Frage von der Liebe zu Jesus. Liebe ich Gemeinde, liebe ich Jesus, dann investiere ich doch in das. Sowieso mit diesen Verheißungen. Gott möchte, dass seine Gemeinde blüht. Er hat alles dafür da, hat seinen Sohn geschenkt. Was tust du dafür, was tue ich dafür, dass sie blüht? Die Bibel sagt auch, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Ich glaube, der Zehnte ist eine Frage vom Gehorsam. Aber wer viel hat, kann auch mehr geben als der Zehnte. Ich glaube, dann reden wir von Opfer. Für gewisse ist der Zehnte schon ein Opfer. Aber bei vielen fängt das Opfer erst nach dem Zehnten an. Oder wer viel hat, kann grosszügig investieren. Oder ein Bill Gates, der will nicht überlegen und sagen, ich investiere 10% von meinem Vermögen in die Börse. Der sagt wahrscheinlich, ich habe so viel auf der hohen Kante, ich kann 20% investieren. Selbst wenn das schief geht, das kratzt mich nicht gross. Ich bin nicht der Reichste der Welt, aber es ist nicht so wichtig. Wer viel hat, kann auch viel investieren. Und das heisst, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Aber die Bibel sagt, jeder soll selber entscheiden. Also gar nicht der Zehnte, weil ich das gesagt habe, dass das in der Bibel steht. Das ist mir wirklich ein Anliegen. Mir geht es nicht um Geld für die Gemeinde. Mir geht es darum, dass du investieren kannst in eine gute Sache. Das ist der Punkt. Es ist die Chance für dich, dass du investieren kannst in etwas, was Bestand hat für die Ewigkeit. Nicht, dass du deinen Soll erfüllt hast. Im Christsein geht es nicht darum, um Soll zu erfüllen. Und manchmal braucht es Investitionen, wie wir bei dem Witz gesehen haben, oder? Wenn es irgendwie darum geht, um neue Gemeindegebäude, dann reicht der Zehnte nicht, dann braucht es Opfer. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Gott gibt genug. Gib für die Ewigkeit. In Vers 8 lesen wir, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt. Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Glaubst du, dass Gott Macht hat, dich mit seiner Gnade zu überschütten? Im Malachi haben wir sogar gesagt, oder hat er sogar gesagt, stellt mich auf Probe, bringt den Zehnte und schaut, ob ich euch Fenster öffne vom Himmel. Also, das sage nicht ich, das steht in der Bibel. Das sagt Gott. Gott möchte segnen. Und er möchte, dass du alle Zeit genug hast. Und wir sollen ihn auf Probe stellen. Merken wir, dass eine Glaubensfrage ist. Glauben wir, dass wir das können? Und dass Gott uns versorgt und segnet? Wenn du das glaubst, dann gib dein Zehnten. Überleg, was du dir als Opfer zusätzlich kannst weggeben. Und er verheißt in seinem Wort, er wird uns mit seinem Segen überschütten. Das ist etwas, was ich erlebe seit Jahren. Aber auch hier, mach es aus der Motivation heraus, weil du dankbar bist für das, was du gekriegt hast. Und nicht, weil du denkst, ich will eigentlich schon noch gerne ein bisschen mehr Segen. Verstehen Sie, das stinkt schon wieder fest nach Egoismus. Ich möchte Gott Segen, darum gebe ich das. Ich glaube, das ist nicht die richtige Motivation. Jesus hat uns so beschenkt. Geben wir es aus Dankbarkeit. Und dann heisst das Gute, was wir tun, hat für immer Bestand. Es bringt Frucht für die Ewigkeit. Ich finde es gewaltig. Aus Wasser wird Wein. Ich glaube, erst einmal im Himmel werden wir sehen, wozu unsere Zehnte, wozu unser Opfer alles dient hat. Das wird faszinierend sein. Und ich glaube, im Himmel werden wir nicht das Gefühl haben, ja, ich glaube, ich kann ein bisschen zu viel geben. Eher, wir haben so viel Gutes machen können. Ich weiß nicht, ob die Schindlers Liste mal gesehen haben. Am Schluss ist der Herr Schindler, der ganz viele Juden gerettet hat im Zweiten Weltkrieg. Und Und die Juden, die er geredet hat, machen einen Ring als Andenken. Der Herr Schindler muss fliehen, weil die Alliierten Deutschland eingenommen haben. Und dann bricht der Herr Schindler zusammen. Und zwar von seiner Karosse. Er hatte ein riesiges Auto gehabt. Und er bricht zusammen und er wird gefragt, was ist? Und er sagt, wenn ich das Auto verkauft hätte, hätte ich zwei Menschen mehr retten können.